Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir sind mitten in einer neuen, noch in der letzten Predigtreihe, bevor die neue beginnt, nicht mitten in der neuen. die neue, da kommt ganz am Ende vom Gottesdienst ein so spitzen Video an. Das habe ich gerade gedacht, deswegen hatte ich es im Kopf. Könnt ihr euch schon drauf freuen, das ist richtig gut. Der Christoph ist nicht da, deswegen fahre ich jetzt mal das Pult so hoch. Das macht sonst der Christoph immer. Ich hoffe, ihr hattet gute Ostertage. Ich hatte ein schönes Osterwochenende. Das Wetter war ja gut. Es war nichts von Perfect Storm. Hier war gutes Wetter. Wir saßen familienfest. Wir saßen auf der Veranda bei meinen Schwiegereltern. Es gab richtig Kuchen. Man konnte auch wieder Kuchen essen, weil Fastenzeit war ja vorbei. Ja, Ostern ändert entscheidende Dinge. Man kann wieder Kuchen essen. Und das Wetter war so toll, dass der absolute Star des Tages, natürlich neben meiner Nichte, die ist eineinhalb, neben der Nichte der absolute Star war die neue Markise bei meinen Schwiegereltern. Die fährt, wenn der Sturm kommt, fährt die automatisch ein, ja. Aber die hält Windgeschwindigkeiten bis, ich weiß nicht wie viel aus, also ist wahnsinnig stabil, ganz toll, ja. Kann man hoch und runter fahren mit einer Fernbedienung, alles super. Ja, Ostern ändert entscheidende Dinge. Es ist gutes Wetter wieder und man kann Kuchen essen. Aber bevor wir in diese Gutwetterperiode starten, ein letztes Mal in den Perfect Storm, das Ende unserer Predigtreihe. Hier seht ihr den Perfect Storm aufgebaut. Ich mache die Ventilatoren diesmal nicht an, weil der Storm ist ja eigentlich vorbei nach Ostern. Aber ich stelle euch den Storm einmal vor. Das ist einmal die römische Kaltfront hier. Das war der eine Sturm. Rom hat sich innerhalb der letzten 2-3 Generationen, also innerhalb der letzten so 60 bis 90 Jahren, über den kompletten Mittelmeerraum ausgedehnt. Eine extreme militärische Macht, eine extreme Wirtschaftsmacht und auch eine extreme kulturell-religiöse Macht, ja, die den kompletten Mittelmeerraum besetzen. Das war fast die ganze damals bekannte Welt. Diese Kaltfront rumpelt seit ein paar Jahren mit Vollgas auf Israel zu. Inzwischen ist Israel besetzt, immer mehr wird die Kultur durch Rom durchdrungen, Rom ist an der Macht. Und nicht gerade alle Juden waren froh darüber, dass sie jetzt von den Römern besetzt wurden. Vorher wurden sie schon immer wieder von anderen Reichen besetzt, jetzt die Römer. Rom hat etwa seit Jesu Geburt ein neues Herrschaftssystem, einen Kaiser. Augustus ist der erste richtige Kaiser und zur Feier des Tages nennt er sich zum einen, wird er hoher Priester neben Kaiser, also er ist der König der ganzen Welt, wenn man so will, von dem riesigen römischen Imperium. Er nennt sich, ich bin der oberste Priester unseres Kultes und er setzt noch einen oben drauf und sagt, Julius Caesar, mein Vater, der war doch ein Gott und ich bin der Sohn Gottes. Die Kaiser nach ihm, Tiberius zum Beispiel, macht das genauso. Diese Kaltfront rumpelt mit voller Wucht auf das jüdische Hochdrucksystem. Die frommen Juden. Sie erwarten in ihrem Hochdrucksystem etwas ganz anderes. Gott wird sie befreien. Sie sind besetzt, sie sind bedrängt, aber die Zeichen, denken sie, mehren sich, dass Gott eingreifen wird. Zur Zeit Jesu, kurz vor Jesu Geburt, wird der neue Tempel eröffnet. Es gibt eine relative kulturelle Blüte. Der Tempel war ganz wichtig als Symbol für die Religion von Jerusalem. Wir werden später in der Predigt noch darauf zurückkommen, welche extrem wichtige Bedeutung der Tempel für die Menschen hatte. Der Tempel ist wieder errichtet worden. Es gibt verschiedene religiöse Gruppen, die sammeln sich, um zum einen Widerstand gegen die Römer zu leisten. Da ist ein Mensch, der behauptet, er ist der Sohn Gottes. Das geht für die Juden überhaupt nicht. Sie leisten Widerstand gegen diesen Herrscher. Sie leisten auch Widerstand gegen die politische Herrschaft der Römer. Es gibt die Zeloten, die machen Aufstände. Es kommt immer wieder zu Aufständen. Menschen erheben sich gegen die Besatzung, weil sie sicher sind, Gott wird eingreifen. Gott ist auf unserer Seite und es wird nicht mehr lange dauern. Jetzt, wo der Druck am höchsten ist, wird Gott seine Macht zeigen und er wird eingreifen. Das jüdische Hochdrucksystem. Wenn diese beiden Stürme voll aufeinander prallen, dann gibt es schon einen richtig zünftigen Sturm. Aber es geht noch weiter. Da ist noch dieses Auge, ist meistens hinter mir verdeckt. Das soll der göttliche Hurricane sein. In diesen Clash von diesen zwei Stürmen kommt ein dritter, ein noch viel gewaltiger Sturm angerauscht. Gott selbst greift in das Geschehen ein. Gott selbst wird Mensch. Gott selbst tritt in diese menschliche Realität. Er wird ein Jude unter Juden, Jesus. Er tritt seine Herrschaft an. Aber diese Herrschaft, die ist ganz anders, als das dieses jüdische Hochdrucksystem erwartet. Jesus kommt nicht mit einer Armee. Jesus wiegelt nicht zum Aufstand gegen die Römer auf, sondern er kritisiert dieses jüdische Hochdrucksystem auf das Härteste. Wir lesen immer wieder in der Bibel von Konfrontationen zwischen Jesus und den Pharisäern. Da rasselt dieses jüdische Hochdrucksystem mit voller Wucht auf diesen göttlichen Hurricane. Aber es ist nicht nur so, dass Gott sich mit seinem eigenen Volk anlegt und sagt, die Erwartungen, die ihr habt, die sind völlig falsch. Ich will hier keinen Nationalstaat errichten, ich will euch auch nicht befreien. Ich möchte, dass ihr ein Segen seid für die ganze Welt. Das ist der Konflikt hier. Der Konflikt hier auf dieser Seite, der schaut ganz anders aus. Da ist hier der Kaiser, der sagt, die ganze Welt ist mir untertan, ich bin der oberste Priester der römischen Religion und ja, ich bin Gottes Sohn. Was ja auch kein ganz schlechtes Licht auf ihn selbst wirft. Und dann ist da Jesus, der Jude. Der sagt, ich bin eigentlich der wahre Tempel. Ich bin eigentlich der hohe Priester. Und nebenbei sagt er noch, ich bin Gottes Sohn. Da ist ein gewisser Konflikt, weil Jesus war nicht mit Augustus verwandt oder verschwägert. Das heißt, es hat nur einer recht. Beide konnten nicht Gottes Sohn sein. Darum, ein Konflikt. Der Hurricane trifft auf das jüdische Hochdrucksystem und auf die römische Kaltfront. Und die beiden auch noch gegeneinander. Und das alles zusammen gibt den Perfect Storm. Und dann ist da dieser König, der auf seinem Esel an Palmsonntag mitten nach Jerusalem reitet, mitten in das Herz dieses Sturmes, in das Auge des Sturmes. Und es kommt, wie es kommen muss. Christoph hat uns das letzte Woche berichtet, die Osterwoche. Da ist sie, die Osterwoche. Sie beginnt am Donnerstag. Jesus geht in den Tempel, er reinigt den Tempel, er streitet mit dem jüdischen Hochdrucksystem, er legt sich mit der Tempelverwaltung an, er sorgt für Unruhe in der Stadt und die Römer sind nervös. Zettelt hier jemand einen Aufstand an? Da kommt einer in die Stadt geritten und alle Menschen jubeln ihm zu. Und sie feiern ihn als den Retter, als den Messias, als den Befreier. Das war gefährlich für die Römer. Jesus trifft sich am Donnerstag mit seinen Jüngern. Er feiert das Passamahl, er isst mit ihnen und erklärt ihnen alles, was in dieser Woche passieren wird. Donnerstag. Der nächste Tag. Jesus wird verraten, gefangen genommen, ihm wird der Prozess gemacht. Die Römer klagen ihn an. Das ist der Mann, der behauptet, er ist der König der Juden. Und die Juden klagen ihn auch an. Das ist der Mann, der sagt, er ist Gottes Sohn, ein Gotteslästerer. Er hat unseren Tempel in Unordnung gebracht. Beide klagen ihn an. Er muss sterben, er wird gekreuzigt. Er stirbt. Freitag. Die Jünger sind fassungslos. Sollte dieser Messias nicht seine Herrschaft antreten? War er nur ein Aufschneider, ein Schwätzer, ein Blender? Ist irgendwas schiefgegangen? Hat Gott nicht eingegriffen? Sind sie nicht Gottes Sohn gefolgt? Sind sie nicht dem Messias gefolgt? Alles ist aus. Fassungslosigkeit, Sprachlosigkeit, Samstag. Und dann geht eine Frau zum Grab und sie findet nichts. Und genau das ist spektakulär. Zwei Jünger gehen zum Grab und sie finden nichts. Das ist seltsam, außergewöhnlich. Es muss etwas passiert sein. Hoffnung keimt auf. Aber was ist da passiert? Eine Frau trifft einen Gärtner und sie erkennt nur einen Gärtner und später sieht sie, das war Jesus. Jesus als Gärtner, Sonntag. Was geschah an Ostern? Was ist hier passiert und was hat es für Auswirkungen für heute? Darum geht's Heute, alles hat sich verändert. Ein Mann, der von sich behauptet hat, dass er Gottes Sohn ist, stirbt. Ein Anführer wird gekreuzigt, weil er den anderen Anführern zu mächtig wird. Ein Schriftgelehrter wird hingerichtet, weil die anderen Schriftgelehrten sagen, er ist ein Gotteslästerer. Er stirbt und er wusste, dass das so kommen wird. Er hat es seinen Jüngern gesagt. Und sie wollten ihn davon abhalten. Und gleichzeitig sagt er, in diesem Moment, in dem Moment, wo alles Chaos, alle Verdrehtheit, die ganze zerstörerische Kraft auf ihn gelenkt wird, wo er diese ganze Kraft auf sich lenkt, da wird dieses Chaos besiegt, da wird diese zerstörerische Kraft besiegt. Zerstörerische Mächte, Satan, der Verwirrer, der Tod, seine schärfste Waffe sind besiegt, er ist entwaffnet. Der Tod hat keine Macht mehr. Jesus ist auferstanden, Gott lebt, er tritt seine Herrschaft an und er begegnet seinen Jüngern als Gärtner. Und das ist kein Zufall. Schlaue Menschen, in diesem Fall Albrecht Dürer, aber auch viele, viele anderen, denen ist es aufgefallen. Gott begegnet den Menschen als Gärtner. Das ist kein Zufall. Gott hat den Menschen erschaffen. Wir haben das Anfang Januar mal in einer Predigtreihe, kannst du nachhören. Eden heißt sie, alles auf citychurch.de. Kannst du das ganz genau anhören. Gott hat den Menschen erschaffen und er setzt ihn ein, damit er über diesen wohlgepflegten Garten wacht. Er sagt, hier sind die Tiere, gib du diesen Tieren Namen, bestimm du, wie sie heißen sollen, sortier du diese Welt und halt sie in Ordnung. Gott hat uns da eingesetzt, aber wir Menschen haben das nicht besonders gut gemacht, das ist kein Geheimnis. Die Welt ist ins Chaos gestürzt, aber jetzt kommt Gott und er bringt sie selbst in Ordnung. Er kommt als Gärtner. Er rupft das kaputte Unkraut raus und er schneidet die Rosen zurück, um diesen Garten wieder wunderschön zu machen. Ein Symbol. Gott selbst bringt diese Welt wieder in Ordnung. Er macht wieder einen wunderschönen Ort aus ihr. Er, Gott selbst, tritt seine Herrschaft an. Heute geht es um die Auswirkungen dieses gigantischen Sturms, der sich hier um mich herum aufgebaut hat. Vielleicht kennst du diesen Moment kurz nach einem Sturm. Der Sturm tobt und die Blätter fallen auf den Boden, vielleicht fallen auch Äste auf den Boden, auf Autos, Chaos. Und dann klebt dieses Laub am Boden fest, nass von dem Regen. Und die Sonne kommt wieder raus und die Welt ändert sich. Sie ist nicht mehr gleich wie davor. Blätter sind runtergefallen, Äste sind runtergefallen, Autos sind kaputt, Keller sind überschwemmt. Und sogar der Geruch in der Nase wird anders. Vielleicht kennst du diesen Geruch von feuchter Erde nach einem Sturm. Genau das passiert hier. Veränderung. Gott hat mitten in diesem Sturm seine Herrschaft angetreten. Die Welt hat sich verändert. Sie ist nicht mehr gleich. Ostern hat alles verändert. Das Reich Gottes beginnt genau in diesem Moment, wo Gott Mensch wird, wo er ans Kreuz geht und wo er aufersteht. Die zentrale Botschaft, Gott ist an der Macht. Wenn das die zentrale Botschaft ist und wenn du die Evangelien liest, die vier Evangelisten sind sich einig darüber, dass das die zentrale Botschaft ist. Wenn das die zentrale Botschaft ist, Gottes Reich ist angebrochen, Gott ist jetzt an der Macht, dann ist am Sonntag nach Ostern für dich eine Frage wichtig. Was bedeutet das eigentlich für dich, wenn Gott an der Macht ist? Was bedeutet das, wenn Gott seine Herrschaft antritt? Und der erste Punkt ist, wenn Gott herrscht, besiegt er erstmal den Endgegner. Er kommt eigentlich am Ende, der Endgegner. Deswegen heißt er Endgegner. Aber Gott besiegt den Endgegner, die größte Waffe, den Tod. Ostern bedeutet, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde und dass er gestorben ist und dass er von den Toten auferweckt wurde. Für viele Menschen bedeutet Ostern nicht mehr. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Mehr, als wir uns vorstellen können. Jesus überwindet an Ostern den Tod. Darin sind sich alle Schriften der frühen Christen einig. Sicherlich durchbricht das alles, was du dir vorstellen kannst. Und trotzdem scheint es für mich auch die wahrscheinlichste Erklärung, so komisch das klingt, um zu erklären, warum aus diesem kleinen Haufen von 11 verängstigten Jüngern eine weltweite Bewegung wird. Es ist wirklich etwas passiert. Aber es ist mehr passiert. Die zentrale Botschaft im Leben Jesu war, Gott ist gekommen. Er ist zurück nach Israel gekommen, um jetzt hier seine Herrschaft anzutreten. Ab jetzt ist Gott selbst an der Macht. Und das führt zu einem Kampf. Gott herrscht und zuerst besiegt er den Endgegner in diesem Kampf. Die größte Angst, die die meisten Menschen haben, ist der Tod. Du kannst ganz schön viel machen, solange du am Leben bleibst. Aber wenn der Tod kommt, dann ist das das Aus. Das ist das endgültige Aus für uns Menschen. Die größte Angst, die größte Gefahr, die dunkelste Macht dieser Erde. Gott besiegt den Tod. Er bricht seine Macht auf. Er lenkt die ganze Kraft der Sünde, des Satan, alles Chaos in dieser Welt, lenkt er auf sich und er hängt an diesem Kreuz. Und er bricht die Macht von all diesen Mächten. Er stirbt. Und dann steht er auf. Wenn Gott herrscht, besiegt er zuerst den Endgegner. Wenn Gott herrscht, dann kommt sein Reich wie im Himmel, so auf Erden. Und hier beginnt ein Missverständnis von vielen Christen. Viele glauben, gerade in unserer Frömmigkeitstradition, in so Freikirchen und so, dass an Ostern Folgendes passiert ist. Jesus Christus hat den Tod überwunden und wenn ich jetzt sterbe, komme ich in den Himmel. Das ist auch nicht verkehrt, aber es ist eine massive Verkürzung, eine massive Einschränkung von dem, was Gott getan hat. Wir stellen uns die Erde, das ist die Erde, und den Himmel, das ist der Himmel, als zwei sehr getrennte Welten vor. Das hat mit griechischer Philosophie, Platon hast du vielleicht schon mal gehört, zu tun. Wir stellen uns das als weit entfernte Orte vor. Und wir stellen uns das als Orte vor. Lokal. Das ist irgendwo unsere Welt hier. Und wenn wir ehrlich sind, stellen wir Christen uns meistens vor, dann gibt es einen Himmel, einen Ort woanders. Und wenn wir sterben, dann kommen wir von hier an diesen anderen Ort. Das ist ein griechisches Verständnis. In der Bibel, im Alten Testament, gibt es ein anderes Verständnis und Jesus hat als Jude dieses Verständnis. Da ist die Welt, die Realität, die wir hier fassen können, nicht nur der Ort, sondern die Realität, die wir als Menschen greifen können. Ich kann dieses Pult hier anfassen. Das ist eine für mich absolut greifbare Realität. Und dann gibt es Gott. Gott ist nicht so greifbar, aber er ist nicht meilenweit entfernt, sondern diese beiden Realitäten, die überlappen sich. Und diese Stelle, wo sich diese Welt, unsere menschliche Realität und Gottes Realität treffen, das ist der Tempel. Und die Realität Gottes wird Hashamayim genannt im Jüdischen, der Himmel. Das ist Gottes Realität, das ist weniger die Bezeichnung für einen Ort. Das ist die Realität Gottes und sie ist uns ganz nah. Die Vorstellung war, im Tempel, zuvor in der Stiftshütte, ist Gott direkt bei seinem Volk. Im Exodus als Feuersäule und dann wird es immer fester. Erst ein Zelt und dann ein Tempel und dort begegnet man Gott. Jesus Christus behauptet von sich, dass er der Tempel ist. Er sagt, in meiner Person überlappt sich der Himmel und die Erde, die menschliche und die göttliche Realität. Schlaue Menschen haben das später so beschrieben. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Vielleicht kennst du das aus dem Glaubensbekenntnis. Das meint genau das. Jesus Christus ist der Ort, wo sich die göttliche Realität und unsere menschliche Realität überschneiden, wo das greifbar wird. Jesus Christus ist, wenn du so willst, ein Tempel auf zwei Füßen, der durch Israel läuft, der jetzt in Jerusalem steht und sagt, den Tempel hier, der wird vergehen, den braucht ihr nicht mehr, weil ich bin der neue Tempel. Wenn Gott kommt, wenn Gott herrscht, dann herrscht er nicht in einem weit entfernten Himmel. Und nach dem Tod kommen wir nicht in einen weit entfernten Himmel und mehr ist Ostern nicht passiert. Wenn Gott herrscht, dann kommt sein Reich wie im Himmel, so auf Erden. Gott herrscht in der göttlichen Realität und auch in unserer menschlichen Realität. Und wenn Gott herrscht, dann tut er das im Team. Gott ist ein Teamplayer. Wenn Gott herrscht, dann herrscht er mit dir und mit mir. Warum? Ganz einfach gesagt, Gott tickt einfach so. Gott mag das. Er schafft die Erde, eine Realität, die er bewohnen kann. Und er schafft dazu den Menschen und er sagt, kümmere du dich um die Erde. Ich teile das mit dir. Ja, ich habe diese Welt gemacht, aber du kriegst mit Verantwortung. Wir machen das im Team. Gib du den Tieren die Namen. Und kümmere du dich darum, dass der Garten in Ordnung bleibt. Gott teilt Verantwortung. Gott ist ein Teamplayer. An Ostern hat Gott seine Herrschaft angetreten. Eine neue Schöpfung hat begonnen. Und die motivierende Kraft Gottes ist die Liebe. Er macht das gern mit anderen Menschen zusammen. Er macht das gern mit dir zusammen. Gott ist einfach so. Jesus hat nicht alleine gewirkt, er hat sich 12 Jünger berufen, ein Symbol für die 12 Stämme. Ich mache das nicht alleine, ich mache das mit anderen zusammen. Und jetzt nach Ostern, als Jesus an der Macht ist, begegnet er seinen Jüngern. Er macht ihnen Mut, er vertraut ihnen etwas von seiner Macht an. Israel hat darauf gewartet, dass Gott an die Macht kommt. Und nach seiner Auferstehung verbringt Jesus erstmal Zeit mit seinen Jüngern. Er erklärt ihnen, was es bedeutet, dass er jetzt an der Macht ist. Er erklärt ihnen, was es bedeutet, wenn Gottes Reich kommt. In der Apostelgeschichte heißt es zum Beispiel, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Gott arbeitet im Team. Seine Jünger wollen wissen, ob er denn jetzt endlich Israel zu altes Stärke führen würde. Darauf haben sie ja gewartet, deswegen sind sie mit ihm mitgezogen. Jetzt, wirst du jetzt Israel zu alter Stärke führen? Und Jesus antwortet gar nicht richtig drauf. Er sagt, das ist nicht so wichtig für euch, aber ihr werdet Gottes Geist empfangen. Ihr werdet jetzt auch selbst zu Tempeln auf zwei Beinen. Wenn ihr Gottes Geist empfangt, Gottes Realität, dann seid auch ihr ein Ort, wo sich die menschliche Realität und die göttliche Realität treffen. Ihr seid jetzt der Tempel auf zwei Beinen. Ihr seid der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Ihr seid der Ort, wo Gottes Reich kommt. Wie im Himmel, so auf Erden, beides zusammen. Und genau so in dieser Kraft, in dieser doppelten Realität werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet ein Beispiel dafür sein, dass Gott jetzt an der Macht ist. Und ihr werdet das nicht nur in Judäa sein und nicht nur in Samaria. Es geht nicht um ein jüdisches Reich. Ihr werdet das in der ganzen Welt sein. Wenn Gott herrscht, dann herrscht er im Team und nicht alleine. Gott ist ein Teamplayer, zusammen mit uns. Und eine letzte Sache, was passiert, wenn Gott herrscht? Wenn Gott herrscht, dann gilt seine Agenda, sein Regierungsprogramm. Jesus redet nach der Auferstehung mit seinen Jüngern. Er erklärt ihnen, was das bedeutet, dass das Reich Gottes kommt. Weil sie es immer noch nicht verstanden haben. Sie fragen ja immer noch, willst du dieses jüdische Reich wieder aufrichten? Aber es geht ihm nicht um diese Erwartung von diesem jüdischen Hochdruckgebet. Die will Jesus nicht erfüllen. Er sagt, es geht um viel, viel mehr. Es geht um Gottes Herrschaft in dieser Welt. Es geht um sein Regierungsprogramm, seine Agenda, wenn du so willst, sein Koalitionsvertrag. Wo drin steht, was bedeutet diese Regierung? Er hat das vorher auch schon immer wieder erzählt. Er hat zum Beispiel gesagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die rein des Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Wenn Gott an der Macht ist, dann gilt sein Regierungsprogramm. Das sind die Auswirkungen von Ostern. Die Frage ist, was bedeutet es das jetzt für dich in deinem Sessel? Was kannst du jetzt tun? Das Erste und das Wichtigste ist, es gibt Hoffnung. Das ist die wichtigste Botschaft von Ostern. Wenn du damit rausgehst, was ist die Auswirkung von Ostern? Wie ist dieser Geruch, der dir nach diesem Sturm in die Nase steigt? Das ist ein Geruch voller Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich, für deine Freunde, für diese Welt. Gott richtet seine Herrschaft in dieser Welt auf. Er kommt als Gärtner, bringt die Sache wieder in Ordnung. Und es gibt Hoffnung für dich. Es ist noch nicht alles fertig. Noch nicht alle halten sich an Gottes Agenda. Sie ist noch nicht fertig umgesetzt. Aber es ist die Agenda und Gott herrscht. Und das kann dir Hoffnung geben. Er hat den Tod besiegt. Er hat uns seinen Geist gegeben. Anteil an Gottes Realität. Himmel und Erde berühren sich an dem Punkt. Weil wir Anteil haben an Gottes Wirklichkeit, weil sich Himmel und Erde in uns berühren durch den Heiligen Geist, müssen wir keine Angst haben vor dem Tod. Wenn wir in dieser Realität, in diesen menschlich für uns greifbaren Dingen sterben, hält Gottes Geist uns fest. Mit Gottes Realität, weil sich Himmel und Erde berühren. Und das gibt Hoffnung. Wir können hoffen, weil es Hoffnung gibt. Das ist der erste und wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Ein zweiter Punkt. Gott baut sein Reich und er will dich in seinem Team haben. Genau dich. Vielleicht kennst du diese Situation, du stehst am Bolzplatz, setz dich mal zurück, zumindest die Jungs kriegen das hin, wenn nicht im Schulsport. Irgendwann gab es diese Situation, es gibt zwei Menschen, die dürfen ein Team wählen, alle haben Angst, dass sie als letztes gewählt werden. Du stehst da, ja, dein Herz klopft ein bisschen. Und dann steht da Jesus und sagt, ich will dich in meinem Team haben. Hanna, ich will dich in meinem Team haben. Und er sagt, Timo, dich will ich in meinem Team haben. Komm, rüber, in meine Mannschaft. Spiel mit mir mit. Gott gibt dir den Heiligen Geist. Gott gab den Jüngern seinen Heiligen Geist, seinen Geist. Er gibt dir Anteil an seiner Welt, an seiner Herrschaft, an seiner Realität. Gott sagt, komm in mein Team, du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Der Geist Gottes wird auf dich kommen. Das ist was Großes. Aber, und ich will ganz ehrlich sein, es hat auch einen Preis, in dieses Team zu kommen. Überleg dir das, ob du in dieses Team willst. Wenn du in Gottes Mannschaft mitspielst, dann kostet das auch was. Mehr als ein bisschen Schweiß beim Fußballspiel. Mehr als vielleicht ein blauer Fleck. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und in der ganzen Welt. Zeuge sein heißt, mit Haut und Haaren Jesus nachfolgen. Mit Haut und Haaren diesem König nachfolgen. Aber das ist ein König, der wurde am Ende hingerichtet. Das ist nicht ganz ohne. Manche von den Jüngern, denen Jesus hier den Heiligen Geist verspricht und der am Pfingsten kommt, manche werden alte, weise Männer werden und sie werden Bücher schreiben, die wir jetzt in der Bibel lesen. Und irgendwann werden sie als alte, graue Männer sterben. Vielleicht kann man sich vorstellen, so zu leben, so nachzufolgen. Aber es gibt andere von diesen Jüngern, die werden nicht besonders alt. Die werden in den Knast geworfen und am Ende werden sie hingerichtet. Beides kann Nachfolge bedeuten. Das Wort, das hier für Zeuge steht, ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa, Samaria und in der ganzen Welt, das hat denselben Wortstamm wie unser deutsches Wort Märtyrer. Einer, der für seine Überzeugung stirbt. Ein Zeuge sein bis zum Letzten. In Gottes Team sein, in seiner Regierungsmannschaft sein, in seinem Kabinett sein, bedeutet seinen Geist bekommen, Anteil an Gottes Realität bekommen, Freude, Hoffnung. Und gleichzeitig bedeutet es auch, einen hohen Preis zu bezahlen. Gottes Geist und Leiden. Große Freude und ein hoher Preis. Beides ist Christsein. Beides gehört dazu, wenn du diese Herrschaft von diesem König anerkennst und mit ihm in seinem Team spielst. Vielleicht hast du bei dem Wort Märtyrer gerade kurz gezuckt. Die Bedeutung von diesem Wort hat sich für uns die letzten Jahre, gelinde gesagt, verändert. Wenn wir das Wort Märtyrer hören, dann denken wir an Menschen, die irgendwie einen Patronengurt umhaben und eine Kalaschnikow vorn dranhängen haben und eine Sturmhaube aufhaben, vielleicht auch einen Bombengürtel um. Sterben für seine Überzeugung. Vielleicht hast du auch an Kreuzritter gedacht. Wahrscheinlich haben sich manche von den Kreuzrittern auch als Märtyrer verstanden, so bezeichnet. Aber eines ist ganz sicher, wenn Gottes Herrschaft kommt, dann kommt sie so, dass sie zu dem Herrscher passt. Gottes Herrschaft ist keine Gewaltherrschaft. Sie kommt nicht mit Gewalt. Und wer das in den letzten 2000 Jahren dachte, der ist auf dem Holzweg. Der ist auch in Zukunft auf dem Holzweg. Gottes Herrschaft kommt so, wie sie zu dem Herrscher passt, zu diesem König, der auf einem Esel kommt und der seine Hauptstadt sieht, von feindlichen Truppen besetzt, voll Feinde gepackt. Und das Erste, was er macht, ist, er weint um diese Stadt, er weint um die Menschen in dieser Stadt, weil sie ihm unglaublich wichtig sind, weil ihn Liebe antreibt und nicht Hass. Dieser König ist ein König, der Frieden in die Welt bringt, der die Welt wieder in Ordnung bringt. Und wenn du an diesem Reich mitbaust, dann sind Demut und Sanftmut, Liebe, Friedfertigkeit, Vergebungsbereitschaft, Geduld deine Wegbegleiter. Märtyrer sein bedeutet dann, aushalten, wenn die anderen Gewalt anwenden und sie selber nicht anzuwenden. Ein letzter Punkt. An die Auferstehung glauben heißt Bürger eines neuen Reiches werden. Ein neues Gesetz anerkennen, einen neuen Herrscher anerkennen. Anzuerkennen, dieser Mensch hat jetzt das Sagen und nicht mehr der andere Mensch. Glaubst du an dieses Ostern? Glaubst du an diese Auferstehung? Wir haben vorhin gesungen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß nicht, ob du das mitsingen konntest oder ob du dir gedacht hast, ich weiß ja nicht. Schön, wenn ihr alle wisst, ich weiß es nicht. Ich glaube an diese Auferstehung. Ich kenne Menschen und ich bin ganz, ganz oft selbst so ein Mensch, der glaubt an diese Auferstehung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber der glaubt nicht, dass dieser Jesus real heute an diesem Tag Würzburg regiert. Dass Jesus in dieser Welt die Herrschaft, die Macht hat. Und ich verhalte mich da auch nicht so, wie wenn Jesus die Macht hat. Ich halte mich nicht an seine Regeln. Ich lebe nicht nach seiner Agenda. Ich baue nicht für sein Reich. Ich glaube einfach nur, dass vor 2000 Jahren jemand auferstanden ist. Und das ist nicht wenig, das ist viel. Aber es ist trotzdem weniger, als Jesus vorhatte. Ich freue mich dann, dass ich in den Himmel komme. Und ich glaube, das werde ich auch. Aber es geht um so viel mehr. Ein nordirischer Philosoph, der hat das in einem kurzen Video auf den Punkt gebracht. Er erzählt eine Geschichte und erzählt dann, was für ihn Auferstehung bedeutet. Und das schauen wir uns an.
This is his parable that he wrote as he left church. This is his exit parable. He said, I dreamt that I died and I went to heaven. And St. Peter was there with the opened the gates to welcome me and, oh, Phil, great to see you. And he said, I was just about to step into heaven and then I noticed some of my friends were there. Some of them atheists, some of them Buddhists, some of them God knows what, he says. And he said, Peter, well, what about my friends? And Peter says, well, you know the rules. You know the rules. And then Phil says, he says, and then I thought of my reference point. Jesus the outsider. Jesus the drunkard, the bastard, the friend of sinners. Jesus the one who would always stay with those who were oppressed. And he said, you know what? I'll just stay out here with them. And the parable ends with St. Peter breaking a smile, going, at last you understand. Right? That God so loved the world that he forsook heaven. You know, that's why Mother Teresa says, if I am ever to become a saint, I shall be a saint of darkness. For I shall not be found in heaven, I shall be found outside as a light guiding the way. Last time I was in Grand Rapids, I was speaking at Calvin College, and after it was a 5-hour session, a debate, and near the end somebody said to me, you know, Pete, all this theology, you know, you don't say much about this resurrection. Do you deny the resurrection? I said, deny the resurrection. Went, okay, this is time to fess up. Yes, I do. Of course I do. Everyone who knows me knows I deny the resurrection. I do deny the resurrection. Every time I do not serve my neighbor, every time I walk away from people who are poor, I deny the resurrection. Every time I participate in an unjust system. And I affirm the resurrection every now and again. When I stand up for those who are on their knees, I affirm the resurrection. When I cry out for those people who have had their tongues torn out, when I weep for those people who have no more tears to shed. That is what we are trying to do. Substantive change. Thank you.
Kannst du so einem König folgen? Kannst du so an die Auferstehung glauben?
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.